AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode von AI in Finance, unserem Unplugged-Podcast mit dir, Mike Klotz, und mir, Sascha Dewald, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und im Banking. Und wie du meiner Stimme entnimmst, ich versuche hier sehr konzentriert die Intro zu säuseln. Ich bin nämlich maximal angeschlagen, habe eine Grippe, zumindest ist der Corona-Test negativ, und muss mich ein bisschen zurückhalten heute. Also sorry an dich, lieber Mike, und natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Mich hat's ein bisschen erwischt, nicht desto trotz wollen wir natürlich irgendwie aufnehmen und unsere Serie bis zum Jahresende auf jeden Fall über die 30 bringen. Und wir haben natürlich auch versprochen, dass wir mal mit einem neuen Deep Dive kommen, den du jetzt schon von einer ganzen Weile vorbereitet hast. Und als ich heute Morgen reingeschaut habe und versucht habe, noch ein paar News beizutragen, war das nicht mehr möglich, weil ich glaube, unser Doc ist voll mit 200 neuen News. Und deswegen würde ich sagen, mach doch mal eine Intro zu deinem Deep Dive. Lieber Mike.
Ja, zunächst einmal möchte ich ja dich feiern dafür, dass du, obwohl du ja richtig krank bist, jetzt heute den Podcast mit aufnimmst und dir ein Kompliment aussprechen. Du hast momentan eine sehr schön klingende, sonore Stimme. Also solltest du überlegen, jetzt eigentlich mehr zu reden, vielleicht Hörbücher einzusprechen. Ja, es steht dir extrem gut. Ja, ich versuch's mal. Deep Dive ist auch so ein sehr mächtiges Wort. Wir haben ja immer gesagt, naja, AI in Finance, lass uns dann auch mal über AI in Finance sprechen. Das kommt ja immer wieder leichte Kritik zwischen den Zeilen an uns. Und es passiert natürlich eine ganze Menge auch bei uns in der Branche. Ich kürze das jetzt ab, ohne dem All gerecht zu werden. Aber was vor allen Dingen passiert, ist natürlich Prozessoptimierung, also viele Dinge, die im Hintergrund laufen, von denen Kundinnen und Kunden gar nicht so viel mitbekommen. Im Supportbereich passiert ganz, ganz viel. Beispiel Klarna, die da ja relativ aktiv sind. Die DKB, ihr habt bei euch ja auf der Webseite auch ein Chatbot eingeführt auf Basis von LLMs. Und das ist auch total nett und ich will das in keinster Weise schmälern, aber es ist halt noch nicht so dieser krasse Scheiß, den man sonst so von anderen Anwendungen erlebt. Ne? Also wir haben irgendwie Microsoft Copilot, wir haben Gemini, wir haben Perplexity, wir haben ohne Ende Tools. Wir stellen immer viele Tools vor, wo irgendwie krasse Sachen mit möglich sind. Und Banking und im Payment ist es eher so aus einer Endkundinnensicht eher so, So, und dann, es gibt so ein paar Sachen, also allen voran muss man ja schon sagen, fast schon altes Eisen, Bank of America mit Erica, die ja sehr, sehr früh gestartet sind im Bereich AI, um da entsprechende Lösungen anzubieten. Und in Europa ist es vor allen Dingen die holländische Bank, Bunk Bank, wir wissen es nicht, wie es ausgesprochen wird, irgendwann klären wir auch das, die ja mit Finn einen entsprechenden Finanzassistenten in die App gelauncht hat, wo man ja im Prinzip Prompts schreiben kann. Man kann fragen, hier, wie sieht's denn aus mit meinen, wo geht das ganze Geld hin, wie ist mein durchschnittliche Ausgabeverhalten etc. pp. Und Finn, momentan immer noch Beta-Status, gibt dann recht gute Antworten, muss man sagen. Dauert ein bisschen, wir haben das ja auch mal getestet, aber da passiert schon ein bisschen was. Bei den großen etablierten Banken ist zumindest, was so Kunden und Kundinnen-Frontend betrifft, noch nicht so viel. Und dabei geht auf der anderen Seite natürlich schon ganz, ganz viel. Und was habe ich gemacht, weil ich so ungeduldig bin und keine Lust hatte zu warten? Habe ich einfach mal überlegt, okay, jetzt hast du da so dein Internetbanking, da sind halt irgendwie eine große Anzahl von Buchungen. Ja, man kauft ja immer irgendwas und jetzt exportierst du die mal. Jeder Online-Banking oder jede Bank hat ja eine entsprechende Exportfunktion und habe 90 Tage meiner Umsätze exportiert. Spoiler, ich bin Sparkassenkunde, das wundert ihr jetzt wahrscheinlich nicht, bin ich aber schon seit vielen, vielen Jahren. Und diese 90 Tage habe ich mir mal angeschaut in der Excel-Tabelle und habe erstmal Spalten rausgelöscht. Alles, was irgendwie Quatsch war aus meiner Sicht oder wo ich selber nichts mit anfangen kann, habe ich rausgelöscht und übrig blieben dann, weiß ich nicht, 4, 5 Spalten. Also Datum, Verwendungszweck, Kategorien wurden mit ausgegeben und natürlich der Betrag. Und das habe ich dann zunächst einmal in ChatGPT hochgeladen und habe gedacht, okay, jetzt sagst du mir mal, was man Tolles damit machen kann. Und war von dem Ergebnis relativ enttäuscht, weil das, was ich da gesagt bekommen habe, war nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe. Das war also im Prinzip die Aussagen, also wie das so ist. ChatGPT gibt natürlich Aussagen, die hören sich auch zunächst einmal plausibel an. Aber mein Ausgabeverhalten als auch die Einnahmen passten nicht mit der Realität, auch nicht mit der gefühlten. Also das, was mit ChatGPT da offenbart hat, ich wäre eigentlich längst pleite. Also würde vielleicht den Schufa-Score von mir erklären, aber so traurig ist die Realität auch nicht. Und dann habe ich aber gesagt, das kann es ja nicht sein, das muss irgendwie am LLM liegen, und habe die gleiche Tabelle dann einfach bei Perplexity hochgeladen. Und bei Perplexity ist es so, das Standardmodell, zumindest bei mir, ich weiß gar nicht, ob es das Standard ist, bei mir war es Sonar, das Sonar Large Modell ausgewählt, ich glaube Standard, ne, als Default.
Ja, ist es, genau.
Ja. Genau, und hab die gleichen Prompt, hab gefragt, okay, machen wir jetzt mal aus diesen Ausgaben oder aus dieser Umsatzliste, machen wir mal einen Finanzreport. Ich wollte so einen schönen, stylischen Finanzreport als PDF haben, so schön mit Grafiken und so. Und habe gesagt, sag mir, wie viel Geld ich monatlich ausgebe und an wen. Mich interessieren aber allerdings nur die 5 größten Posten im Monat. Wie hoch sind meine monatlichen Fixkosten in Summe und wie hoch sind die monatlichen fixen Einnahmen? Woher kommt das Geld und was ist so die durchschnittliche Ausgabeverhalten von mir? Und das, was dann da rausgekommen ist, also zumindestens, wie ich es habe überprüft, würde ich sagen, war das schon eine 90-95% Trefferquote. Also dass da jetzt eine Ausgabe, ich will gar nicht sagen, nicht vergessen wurde, sondern einfach nicht mit berücksichtigt wurde. Das waren eher so Kleinstbeträge. Aber das, was ich da gesagt bekommen habe, als reinen Text, das war schon, wo ich sagte, wow, also so schnell einen guten Überblick finde ich in meinem Banking und auch in den Banking-Tools. Es gibt ja viele, weiß ich, von Outbank, Finanzblick, wie sie alle heißen, aber Third-Party-Tools, die man nutzen kann. Da war das, was mir Perplexity mit Sonar als LLM gegeben hat, schon deutlich, deutlich besser. Wo ich sagte, oh, cool. Und dann konntest du halt anfangen, weil das ist ja einmal hinterlegt, du kannst ja bei Perplexity auch Spaces anlegen und kannst jetzt auf diesen Daten, die haben natürlich nur Stand bis, also Exportstand, kannst du aber anfangen, drauf navigieren bzw. Fragen zu stellen. Und das war schon beeindruckend. Also du kannst also im Prinzip sagen, wie ist denn mein Ausgabeverhalten im Vergleich zum durchschnittlichen deutschen Bundesbürger? Ne, da musst du natürlich ein bisschen Kontext geben, nach dem Motto, okay, wir sind eine Familie, also ich bin jetzt nicht Single, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und dann bekommst du schon recht interessante Aussagen. Inwiefern die alle immer 100% richtig sind, mag ich nicht beurteilen. Ich weiß, also wenn da gesagt wird, okay, der durchschnittliche Deutsche gibt so viel für Lebensmittel aus, da ist die Quelle auch angegeben, da kannst du natürlich schauen, aber du weißt in letzter Konsequenz natürlich nicht immer, ist jetzt die Aussage zu 100% richtig, aber es fühlt sich zumindest mal nach sehr, sehr richtig an. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mir daraus eine PDF, das war auch easy peasy, und hast du eine PDF, die war aber nicht so sonderlich schön. Und dann habe ich mir diese PDF genommen und bin dann in ein Tool, das haben wir letzte Woche, glaube ich, vorgestellt oder kurz angeteasert, namens Napkin AI. Und dieses Tool feiere ich total, also auch in einem Business-Kontext, weil du kannst halt, dieses Tool macht halt aus strukturierten Daten Grafiken. Und jetzt mit Grafiken meine ich jetzt nicht so diese klassische Tortendiagramm, das wäre ja noch easy, sondern wirklich anschaulich Visualisierungen. Also von Flussdiagrammen, die sehr, die man kennt aus PowerPoint-Folien, aber auch wirklich gut aufbereitet, ja, Visualisierung, und habe dann im Prinzip die einzelnen Blöcke mir genommen. Das ist super easy, du lädst die Datei rein und dann markiert er schon automatisch die einzelnen Blöcke, die er identifiziert hat, und dann generiert der im Prinzip eine entsprechende Visualisierung, und du kannst dann, ich habe aufgehört zu zählen, das sind bestimmt 15, 20 unterschiedliche Visualisierungen, die vorgeschlagen werden, die du dann auch immer noch im Design ändern kannst, und rausgekommen ist für mich ein Kontoauszug, ein Finanzreport, wie ich ihn mir eigentlich von meiner Bank generell wünschen würde. Das ist jetzt noch nicht super, super, super fancy. Da fehlt natürlich ein schicker Header, da steht eine schicke Ansprache, all solche Sachen fehlen. Aber durch Napkin und diese Kombination Perplexity war das schon richtig cool. So, das bis hierhin kann man auch sagen, naja gut, er hat seine Umsatzliste, erstmal Datenschutz und so, ne, das sind ja meine Umsätze mal vorgelassen.
So viel sind es ja nicht.
So viel sind es ja nicht, genau. Aber das, was ich gelernt habe, ist, dass jetzt schon mit einfachen Wortmitteln, und ich bin ja, wie gesagt, kein Entwickler, ich bin ja jemand, der jetzt irgendwie anfängt, LLMs irgendwie in ein Banking-Backend einzubauen. Das kann ich ja alles gar nicht. Aber das, was ich mit Wortmitteln im Prinzip hinbekommen habe, das war für mich schon, wo ich sage, das mache ich bestimmt nochmal. Auch jetzt so von dem Hintergrund, wenn du konkrete Ziele hast, also Du sagst, okay, ich würde mir gerne Eigentum anschaffen oder du möchtest, überlegst irgendwie Geld zu investieren. Wie viel Geld macht denn Sinn zu investieren? Wie sieht denn mein Puffer aus? All solche Sachen kannst du jetzt relativ leicht, wie ich finde, in dem Fall jetzt mit Perplexity, aber ich habe auch jetzt nicht noch viele andere. Ich hätte jetzt auch noch Gemini ausprobieren können oder Grok ist ja auch, glaube ich, inzwischen integriert und kann man wählen. Habe ich ja alles nicht gemacht, sondern es funktioniert halt mit Sonar und hab's dann, oder Entropic, und hab's jetzt so gelassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das jetzt noch weiter feintunen wird. Und ich werde das auch tun. Also ich werde noch weiter mich so ein bisschen reinsneaken. Aber für den ersten Stand war das schon richtig cool. Und jetzt gibt's ja draußen auch 1000 Dienste. Also wenn du zum Beispiel dir einen Account bei make.com anlegst, dann kannst du jetzt anfangen, ja schon verschiedene Dienste miteinander zu kombinieren. Also kannst, Perplexity ist schon da, kannst du sagen, mach jetzt, das sind die Umsätze oder das ist die Tabelle. Analysiere die, du kannst da verschiedene LLMs hinterhängen und kannst auch dahinter wieder verschiedene Dienste bis hin zum Google Sheet oder ein Google Doc oder was auch immer dranhängen als Ergebnistyp. Ich kann es noch nicht mit Napkin verbinden. Also ich könnte jetzt Google Sheet und daraus dann irgendwelche Tortendiagramme machen. Das würde gehen. Napkin bietet diese Schnittstelle noch nicht an. Aber du siehst jetzt schon bei make.com, dass ganz, ganz viele AI-Companies, die es so gibt, schon Schnittstellen bieten und wo du die dann miteinander verknüpfen und kombinieren kannst. Und dann kannst du dir im Prinzip deinen eigenen Finanzassistenten, deinen eigenen Finanzreporter, deinen eigenen Investitionsassistenten bauen, bis hin zu, alles klar, ich habe jetzt so viel Geld übrig jeden Monat, bestelle mir bei XY einmal in der Woche oder einmal im Monat das Hundefutter, ja, wenn es im Angebot ist. Also das ist jetzt schon nicht mehr nur theoretisch, sondern sehr praktisch möglich. Ja, du musst noch frickeln und ein bisschen Hand anlegen, aber es ist nicht mehr so weit weg. Und das finde ich bemerkenswert. Auch vor dem Hintergrund, dass wir auch bei uns in der Branche immer darüber sprechen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht so sieht und man natürlich naheliegend erstmal die eigenen Prozesse optimieren will. Aber ich finde, es gibt so low-hanging fruits. Nur Datenschutz und so ist natürlich super wichtig, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber wenn ich sehe, was mit einfachen Mitteln möglich ist, will ich ja gar nicht mir ausmalen, was möglich wäre, wenn ich das jetzt quasi wirklich mit meinem Banking von meiner Bank verknüpft bekomme. Ja, das wäre mein absoluter Traum. Und ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass, und jetzt kommen wir mal in den Schwenk, nächstes Jahr wird ja Apple Intelligence auch in Europa eingeführt und Apple Intelligence hat ja die Möglichkeit auch schon zu erkennen, was auf deinem Display passiert. Wie ich das gelesen habe, musst du als App-Entwickler das freigeben. Also es ist nicht so, dass Apple Intelligence automatisch lesen kann, was da passiert. Aber wenn ich jetzt überlege, Third-Party-Banking-App gibt das frei, dann kann mir auf einmal Apple Intelligence vielleicht schon, weil ich ja auch da hinter ChatGPT knüpfen kann, mir anfangen, entsprechende Aussagen zu treffen, wie sieht's bei mir momentan finanziell aus, etc. pp. Nur aufgrund der Tatsache, dass ich gerade meine Banking-App gestartet habe. Und dann wird, glaube ich, uns in der Branche leider nicht zum ersten Mal ein Stück weit die Wurst vom Brot genommen. Ich weiß nicht, wie du drauf guckst. Du bist ja erkältet und kannst deswegen nicht reden. Aber ich sehe da gerade ein Momentum und ich sehe da gerade ein Fell, wie man so schön sagt, was vielleicht anfängt, davon zu schwimmen. So, das ist jetzt mal so der Deep Dive, was ich gemacht habe und meine kurze und knappe Konklusion.
Cool. Ich habe mich ausgehustet auf Mute, deswegen kann ich jetzt auch wieder sprechen. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Ich habe es versucht nachzuvollziehen, allerdings nicht mit Perplexity. Ich habe es mit GPT gemacht, erst mit 4o und dann mit O1 Mini. Hat beides überhaupt nicht funktioniert. Er hat nur Fehler geschmissen. Ich hatte aus dem DKB-Banking die gesamten 2,24er Umsätze von meinem Konto rausgezogen, habe auch so ein bisschen die CSV geglättet und das unnütze Zeug quasi rausgeschmissen. Am Ende hat er mir dann, ich habe es gerade nochmal offen, so viele Fehler gezeigt und die auch gut beschrieben. Also quasi in diesem neuen Reasoning-Modell schreibt er irgendwie, die Daten scheinen komplexer zu sein oder nicht im erwarteten Format zu stehen. Ich werde die Daten zuerst einlesen und die Struktur untersuchen. Und dann sagt er, das sind viel zu viele Metadaten. Am Ende waren es halt irgendwie 4 Spalten. Und konnte dann irgendwie die Kategorisierung nicht sauber vornehmen. Also das heißt mal, also alle OpenAI-Modelle sind dafür auf jeden Fall noch nicht geeignet. Selbst mit einer, ich finde, relativ trivialen CSV-Datei. Von daher werde ich es auf jeden Fall mit Perplexity nochmal machen. Ich finde, was du mit Napkin gemacht hast, das liebe ich auch mittlerweile, das Tool, das ist echt gut, auch alleine so ein bisschen im Gedanken zu ordnen von Daten, die man da so ein bisschen visualisieren kann, auch einfach nur für mich selbst, so im eigenen Gedanken- oder Strategieprozess. Aber ich glaube, die Magic beginnt, wie du es gesagt hast, wenn du es dann Agentic machst, also wenn du quasi verschiedene Bausteine der Wertschöpfungskette zusammenfügst durch zum Beispiel Match. Und das ist ja, am Ende sagst du halt so ein bisschen if this, then that, ne? Und fügst quasi viele kleine Puzzlestücke zusammen. Und ich glaube, genau das bauen die ganzen großen SAP und Co. halt gerade automatisch. Ich habe gestern einen langen Artikel von dem SAP-CEO gelesen, der halt irgendwie schreibt, dass sie jetzt gerade voll auf Agentic gehen und die unterschiedlichen Agenten mittlerweile sogar nicht nur Aufgaben an andere KIs im Hintergrund, also virtuelle Menschen oder also virtuelle Agenten delegieren, sondern selbstständig, wenn es die dann noch nicht gibt, selbstständig welche bauen. Also quasi Small Language Models selbstständig bauen, sowohl im Training als auch in der Inferenz, um dann kurze Zeit später auf sie zugreifen zu können. Da hat kein einziger Mensch jemals eine Entscheidung getroffen oder halt irgendwas damit zu tun. Das entscheidet die KI halt mittlerweile selbst. Und ich glaube, in so eine Richtung, jetzt gar nicht so krass verkopft, aber wird es halt irgendwann gehen hier auch, dass du sagst, wenn du all diese Puzzlestücke mal zusammengefügt hast durch einen Anbieter, dann da brauchst du halt nichts mehr machen, außer ein Knöpfchen zu drücken und nicht mehr am Prompt rumzufummeln.
Ja, vor allen Dingen, was ich jetzt gerade erlebe so ein bisschen, und jetzt male ich mal eine ganz dunkle Wolke an den Horizont oder an den Himmel. Wir haben über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, davon gesprochen, dass wir in der Finanzbranche, insbesondere bei Banken, die Kundenschnittstelle an die großen Tech-Giants verlieren. Du erinnerst dich an die Diskussion, das ganze Thema rund um Mobile Payments. Und ein Stück weit war das ja auch so. Also wir haben es in Europa nicht auf die Kette gekriegt, ein vernünftiges mobiles Bezahlverfahren auf den Markt zu bringen. Apple hat es dann gemacht, danach kam Google, der Rest ist Geschichte. Was ich aber jetzt sehe, ist für mich nochmal eine ganz andere Dimension. Und wir kommen ja auch gleich bei den News dazu. Wenn du dir anschaust, dass mittlerweile immer weniger gegoogelt wird, sondern ein Tool wie Perplexity zum Einsatz kommt. Telekom hat ja jetzt nochmal die Partnerschaft mit Perplexity wirklich intensiviert. Und was Perplexity jetzt gerade gelauncht hat, oder sie haben es angekündigt, was sie launchen werden, ist dieser Shopping Assistant. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie du ein Stück weit auch Kundenschnittstelle verlierst. Denn was passiert, wie gesagt, ich nehme jetzt mal die News vorweg, weil es zum Thema passt. Du kannst in Perplexity künftig im Prinzip sagen, pass mal auf, also du hast ja einen nachweislich schlechten Kleidungsstil und auch einen schlechten Geschmack und könntest aber sagen,
was sagst du?
Ich brauche passend zu meinem roséfarbenen Anzug, brauche ich jetzt passende Schuhe. Und Perplexity zeigt dir nicht nur die richtigen Schuhe an, sondern du kannst in Perplexity den Kaufprozess abschließen. Das heißt, du siehst den Store gar nicht mehr. Und dieses Deep Linking, das ist für mich ein krasser Verlust in dem Fall der Store oder Kundenschnittstelle im E-Commerce. Das Gleiche kannst du natürlich jetzt auch in Richtung Banking denken. Also wir haben Open Banking in Europa, die Schnittstellen sind allgemein bekannt. Und wenn ich jetzt Perplexity wäre, würde ich jetzt sagen, okay, dann ermögliche ich jetzt den Leuten, über die entsprechenden Schnittstellen jetzt die Bankdaten einzulesen. Und dann mache ich nämlich hier das ganze Thema und dann investiere ich das. Und da hängen ja auch eine Million von Businessmodelle dahinter. Also da brauche ich gar nicht viel Fantasie. Und dieser Verlust der Kundenschnittstelle, der bekommt für mich gerade im Moment nochmal eine völlig neue Dimension. Ich weiß nicht, wie du drauf guckst, aber das ist so ein bisschen, kann man sagen, ist noch ganz weit hin. Wobei ich bei AI weit hin. Aber das ist so ein bisschen die Problematik, die ich gerade sehe.
Na, ich glaube, du bist heute ein bisschen Schwarzmaler unterwegs. Liegt vielleicht daran, dass du jetzt irgendwie glaubst, du hast durch deinen kleinen Hack hier irgendwie alle Banken obsolet gemacht. Also ich glaube schon, dass du nicht recht hast damit, dass eigentlich gerade nicht so viel passiert, außer diese Sachen von irgendwie Bunk, Bank of America hast du mit Erica, glaube ich, angeführt. Also ich glaube, es passiert ganz viel, aber halt vor allem in den Themen, die jetzt gar nicht unbedingt Kunden und Kundinnen relevant sind, ne, weil also der Chatbot, ja, haben wir drüber gesprochen, wir haben so ein Ding jetzt nicht nur Website, sondern tatsächlich auch schon in der App integriert und wir führen das auch weiter, weil wir total daran glauben, dass das halt einfach für Kundenzufriedenheit und UI, UX halt irgendwie der nächste Schritt sein wird, der absolut notwendig ist, also eher so ein Hygienefaktor, gar nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil langfristig, aber ich glaube, bei ganz vielen anderen Kunden-Frontend-Themen ist es halt einfach noch nicht so weit. Ich glaube, da arbeiten viele dran, aber die meisten großen Hebel, vor allem Effizienzhebel, Kostenreduktionshebel, Ertragsgenerierungshebel, die sind halt im Backoffice. Und ich glaube, daran arbeiten alle großen Finanzdienstleister weltweit. Gerade, ne, das ist halt irgendwie im automatischen Auslesen und Strukturieren von strukturierten und unstrukturierten Daten in, keine Ahnung, Sustainability-Berichten, Finanzberichten, alles, was Compliance-Themen sind, alles, was Revisionsthemen sind, werden dadurch vielleicht einfacher, griffiger, dynamischer. Ich glaube, daran arbeiten sehr viele, wie man so das interne Berichtswesen beschleunigen und automatisieren kann. Ich glaube, ganz viel geht in das Thema Kredite, sowohl im Retail-Bereich als auch im Wholesale- oder im Firmenkundenbereich rein. Gerade auch bei großen, komplexen, strukturierten Financing-Themen. Ich glaube, im Investment-Banking, im Asset-Management passiert richtig viel. Aber das sind natürlich Sachen, die siehst du nicht draußen irgendwie auf dem Markt. Die kriegt irgendwie Average Joe oder Average Mike natürlich nicht direkt irgendwie ins Sichtfeld gespielt. Und da würde sowas, was du jetzt quasi schnell gebaut hast, total gut reinpassen. Weil das zeigt ja auch ein bisschen, okay, ist meine Bank jetzt innovativ? Ja, früher war das, wie du richtig sagst, Apple Pay. Mittlerweile ist das ein totaler Hygienefaktor. Eine Bank, die kein Apple Pay auf ihrer Karte für ihre Kundinnen anbietet, ist es einfach nicht mehr existent. Ja, 2019 gab es irgendwie so die ersten, die das gemacht haben, und spätestens seit 2022 haben es alle. Und das Gleiche wird wahrscheinlich sowas jetzt hier sein. Ich bin nicht so, also ich hänge dem nicht so hinterher, dass die Big Techs jetzt die Kundenschnittstelle wirklich aufessen, weil das hätten sie auch schon ohne AI und ohne Agentic AI machen können. Aber haben sie bisher halt auch noch nicht so was gemacht, ne?
Nee, das meine ich gar nicht. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass Big Techs die Kundenschnittstelle auffressen. Ich glaube, sondern eher, es ist immer die Frage, wen meinen wir mit Big Techs? Also ich glaube, dass gerade zumindest auch Big Techs ein bisschen Fehler lassen müssen. Also wenn ich mir Apple Intelligence angucke, das ist Generationen hinter dem, was OpenAI bietet. Ja, also das muss man nüchtern betrachten. Die haben das völlig verpennt. Google hat mit Gemini sicherlich aufgeholt, ist aber auch noch schlechter als OpenAI oder auch als, weiß ich nicht, als Anthropic. Ich sehe so ein bisschen tatsächlich, selbst bei den großen Big Techs bilden sich neue Player, neue Protagonisten. Ich meine, guck dir die Marktkapitalisierung von OpenAI oder auch von Perplexity an. Da passiert gerade ganz, ganz viel. Und selbst die müssen ja ein Stück weit Angst haben, wenn ich am Ende nur noch einen Assistenten habe, der mir, du willst ja die Meta-Brille holen, der mir im Ohr hängt, dann guckst du auch nicht mehr auf dein iPhone, ja, weil dann guckst du halt auf die Straße und dann zwitschert dir in dem Fall, ich weiß gar nicht, also der, in dem Fall ist es ja Meta-AI, dann ja, die entsprechenden Informationen ins Ohr.
Hoffen wir es. Noch darf sie es nicht in Deutschland, sondern nur in anderen europäischen Ländern, aber vielleicht wird es bald. Aber ja, also du hast recht, ich glaube auch, das sind so die neuen potenziellen Wettbewerber, gar nicht so die typischen Big Techs, vielleicht sind es die Hyperscaler, vielleicht sind es die neuen AI-Modellierer. Fest steht, du kannst es halt irgendwie relativ selbst einfach lösen, ne, wenn du so ein bisschen Prompting und so ein paar Hacks halt irgendwie kennst. Und auch das haben wir ja auch in den letzten Monaten schmerzlich gelernt, wir beide. Du nerdest dich irgendwie kompliziert bis auf Solo 17 auf irgendwelche Themen ein. Zwei Wochen später gibt's halt irgendwie ein Stück Code in irgendeiner Applikation, die das, genau das für dich tut, ja, wo du halt gar nichts mehr machen musst, außer irgendwie einen Halbsatz irgendwie gerade ausschreiben können in einem vernünftigen, ja, Deutsch oder Englisch.
So. Und das, was du sagst, also mein Sohn macht gerade eine Ausbildung als Anwendungsentwickler, weil wir gedacht haben, das wäre irgendwie ein cooles Ding. Ich würde sagen, aus heutiger Sicht nur eine mittelgute Entscheidung, weil viele Sachen werden sich in der Tat halt verändern und die Dynamik ist halt total krass. Lass uns doch mal auf die News gucken. Da gab es ja auch 2, 3. Und ich würde einfach anfangen, weil du immer noch ein bisschen angeschlagen bist und du sneakst dann einfach rein. Also ihr seht Sascha nicht, er sitzt wirklich mit leicht gequältem, fast schon fiebrigen Gesicht und einer Tasse, was ist das? Grog rum, hoffe ich.
Langweiliger Kräutertee.
Ja, Kräutertee. Wir haben eben über das Thema Automatisierung gesprochen und da passt eine Nachricht zu, nämlich OpenAI steht wohl, Gerüchten nach, kurz vor der Markteinführung von, ja, sogenannten KI-Agenten. Das haben wir schon mal von anderen gesehen. Es gibt diese Demo, die hatten wir, glaube ich, im vorletzten Podcast von Anthropic, wo im Prinzip die App in dem Fall, die auf dem Desktop installiert ist, anfangen kann, mit dem Computer zu interagieren und auch Tasks ausführen kann. Und vor allen Dingen kann man Tasks miteinander verknüpfen. Den ersten Schritt zu einem solchen KI-Agenten hat ChatGPT tatsächlich, wie ich finde, mit dem aktuellen Release der Desktop-App auf dem Mac zumindest gemacht, weil dort wird dir jetzt seit, ich glaube, gestern oder vorgestern, also seit kurzer Zeit angeboten, oder gefragt, ob ChatGPT auf installierte Applications zugreifen kann, unter anderem Xcode, dann diverse Editoren. Und dann kannst du quasi ChatGPT schon bitten, Code zu schreiben, und dann wird es nicht mehr nur im Fenster gemacht, sondern es wird dann direkt nach Xcode übermittelt. Das ist jetzt noch nicht so richtig KI-Agent, weil KI-Agent bedeutet, da kann man natürlich, werden Apps miteinander verknüpft. Soweit ist man noch nicht, aber es scheint wohl so zu sein, dass sich OpenAI genau mit diesem Thema beschäftigt und ja, wohl vor einer Markteinführung, wann immer die sein wird, steht. Allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern. So die Gerüchte.
Ich habe ein Paper gefunden, was das Team von Sam Altman gestern released hat dazu, und das deutet auf Januar 25 hin sogar, also zumindest erwähnen sie es dort, und sie nennen das Ding Operator. Auch so ganz spannend. Also das soll genau, was wir mal, glaube ich, von Jarvis, also diesem KI-Agenten von Google, schon diskutiert hier haben hier, der im Dezember schon eingeführt werden soll, dieses Jahr, soll mehr oder weniger so ein Blueprint davon werden. Das heißt, die Idee ist, es kann dann irgendwie deinen Computer steuern und eigenständig auf Code zugreifen, diesen schreiben, verändern, Reisen für dich buchen, so solche Sachen, ja.
Die nächste Nachricht, ich hoffe, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, nicht weil ich sie nicht gelesen habe oder vielleicht doch, weil ich sie nur die Überschrift gelesen habe, aber OpenAI hat erkannt, und das ist natürlich ein Problem, dass AI nicht mehr so schnell wachsen kann, wie das, also die Sprünge sind nicht mehr so groß, wie sie am Anfang waren, sondern sie sind kleiner, und man arbeitet jetzt an einer Strategie, um die Verlangsamung von Verbesserungen im AI-Umfeld da entgegenzuwirken. Also man möchte gerne den Pace quasi aufrechterhalten, und dort arbeitet man gerade an einer Strategie, die das entsprechend, ja, nicht befeuert, sondern die dazu beitragen soll, dass eben diese Verlangsamung nicht mehr in der Form stattfindet.
Ja, ich hab's gar nicht gelesen, aber ich kann es mir, glaube ich, so ganz, ganz gut erklären. Wir haben ja hier immer mal wieder auf dieses berühmte Habsburger Prinzip, was Philipp Klöckner mal so genannt hat, hingedeutet. Ja, das ist, dass KI in der Inferenz, also in dem Ausspucken von Informationen, ja immer mal wieder halluziniert und dann diese Arten von, also komplett ausgegebenen Output dann auch wieder ins Training zurückkommt und dann quasi so ihr eigenes Erbrochenes halt irgendwie auch wieder weiter konsumiert oder auch trainiert. Und das sorgt natürlich zum einen dafür, dass die Informationen jetzt nicht mehr unbedingt Primärquellen, sondern schon virtuell erarbeitete Quellen dann sind. Und gleichzeitig haben wir halt das große Problem, dass in den großen Sprachmodellen, die bis jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre halt auch für sehr viel Geld aufgebaut wurden, einfach schon sehr, sehr viel Wissen aus eigentlich dem gesamten Internet, aus allen möglichen Blogs, mittlerweile Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, vor allem von Google Books, aber mittlerweile natürlich auch aus Bildern, aus Interaktionen mit Menschen, Interaktionen mit anderen Maschinen, aber eben auch aus YouTube-Videos und Co. drin steckt. Und irgendwann gibt es einfach keine weiteren Primärquellen mehr, die nutzbar sind, um so dieses nächste große Modell, vor allem das nächste große Reasoning-Modell zu bauen. Und OpenAI wollte ja eigentlich Orion rausbringen, das ist ja so ein bisschen dieser Codename von GPT-5, also dieser ersten AGI, die ja irgendwo schon heimlich im Keller schlummern soll. Und jetzt haben die Menschen um Sam Altman von OpenAI bekannt gegeben, glaube ich letzte Woche, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht rausbringen, weil sie so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, Probleme darin sehen, dass sich die Errungenschaften nicht mehr ganz so schnell umsetzen lassen wie zuvor.
Dazu passt auch die nächste Nachricht so ein bisschen, nämlich du hast es gerade beschrieben, OpenAI oder LLMs, Large Language Models, leben von Daten, die braucht es, und wo werden immer noch viele Daten generiert, nämlich von Nachrichtenportalen. Und die finden das natürlich nur so mittelcool, dass die ganzen LLMs auf diese Daten zugreifen. Da gibt es ja diverse Klagen. Manchmal gibt es Kooperationen, wie in Deutschland mit dem Springer Verlag. Manchmal gibt es aber auch eben Klagen, gerade in den USA und jetzt auch in Indien. Die indische Nachrichtenagentur hat nämlich jetzt eine, wie ich finde, doch recht umfangreiche Klage, nämlich 287 Seiten, um genau zu sein, gegen OpenAI eingereicht, weil nämlich sie verhindern möchten, dass ja OpenAI und die LLMs dort auf die Informationen zugreifen, die von den entsprechenden Agenturen kommt. Es wird, wie ich finde, sehr spannend werden in Zukunft, weil Daten, diese sind das neue Gold, das stimmt, das ist in der Tat so, und ich glaube, das wird sich noch sehr viel, ja, das wird noch ein Momentum bekommen, einfach auch vor dem Hintergrund, weil man natürlich möchte an diesen oder mit diesen Daten auch Geld verdienen zu können, und in dem Moment, wo Informationen frei zugänglich sind, Wikipedia und Co., und die ganzen LLMs diese Daten abgreifen, dann sind sie halt weg. Und das ist halt natürlich schlecht für Betreiber von Nachrichtenseiten beispielsweise, wenn die Nachricht dann nicht mehr bei Spiegel Online, sondern dann auch immer auf einmal bei ChatGPT stattfindet. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Ich glaube, wir werden sehr viel mehr Paywalls sehen, sehr viel mehr wird kostenpflichtiger werden und nur mit Accountzugang. Und es ist jetzt schon so, dass man ja schon Scroller aussperren kann. Aber wie das so ist, ne? Also ich glaube, da wird noch eine Menge passieren und passt zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. Genau, dann haben wir eben, das haben wir ja vorweggenommen, das Thema Perplexity. Perplexity bringt einen KI-gesteuerten Shopping-Assistenten. Ich will das gar nicht lang wiederholen. Im Grunde genau das, was ich beschrieben habe. Man kann halt Perplexity dann sagen, ich brauche XY und zu einem entsprechenden Event oder ich brauche ein bestimmtes Werkzeug oder. Und Perplexity findet nicht nur das, was ich suche, sondern bietet mir auch dann direkt den Kauf an. Und das, wie gesagt, alles nahtlos, wie ich finde. Das, was wir damals immer gesagt haben, als so Alexa und Co. auf den Markt kamen, nach dem Motto, so, dann jetzt wird das ganze E-Commerce wird auf links gedreht, weil alle nur noch über die ganzen Sprachassistenten anfangen zu bestellen, das hat sich, glaube ich, so nicht bewahrheitet. In diesem konkreten Fall bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt anders sein wird. Oder anders, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt tatsächlich anders ist. Passend dazu, ich springe ein bisschen, Sascha, also wunder dich nicht. Seit gestern, wir haben da schon drüber gesprochen, Rufus, furchtbarer Name, wie ich für einen Assistenten. Ich muss immer an Igor, Rufus, irgendwie Frankenstein, Horror-Movie denken. Hieß der Diener nicht Rufus? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist Rufus live in der Amazon-App, also ist ausgerollt, ich glaube seit gestern oder vorgestern. Und man hat jetzt rechts unten in seiner Amazon-App auf dem iPhone und auf dem Android einen kleinen Button. Da kann man dann draufklicken und kann dann sagen, ich suche ein passendes Gewürz für, ich suche, keine Ahnung was, ich möchte einen schnellen Brüter zu Hause bauen, weil Atomkraftwerke wieder in sind. Und dann gibt es eine Bauanleitung für den schnellen Brüter. Da lachst du, ja, du kannst halt wirklich relativ frei fragen. Aber es gibt auch Fragen, ich habe es getestet, man kann nicht alles fragen. Also der perfekte Mord wird auch damit nicht möglich sein. Dann sagt er dann, ach nee, damit kenne ich mich nicht aus. Also da gibt es dann offensichtlich eine Schranke. Aber ich habe das getestet und ich war überrascht, wie gut das funktioniert. Jetzt bin ich eher jemand, der so relativ klar weiß, alles klar, ich brauche irgendwas und dann bestelle ich das. Aber man kann halt jetzt wirklich, wenn man jetzt Geburtstagsgeschenke sucht oder so, kann man jetzt das in einen Prompt reinschreiben und bekommt, wie ich finde, echt gute Ergebnisse. Also auch da die Integration von AI im E-Commerce.
Ja, es hilft halt auch einfach, wenn du so ein bisschen, keine Ahnung, jetzt vor Weihnachten oder vor einem Geburtstag so ein bisschen lost bist und sagst, okay, ich suche halt irgendwie ein Geschenk für, keine Ahnung, meine Kinder, meine Frau, meine Eltern und kannst dann so ein bisschen mit dem chatten und er macht dir dann sofort quasi Vorschläge. Das finde ich, glaube ich, ganz gut und ich denke, deswegen bringen sie es auch jetzt raus, damit es vor allem für Weihnachten wirklich schon Anwendung findet.
Total, dass du das gut findest, wundert mich nicht. Also selbst für deine Kinder und deine Frau ist das natürlich ein wahrer Segen, ja. Endlich mal keine Schokolade mehr zu Weihnachten. Ja.
Schokolade, es gibt Socken. Und in dem Stil vielleicht noch, ich war gerade auf Mute und habe losgeplaudert, aber du hast mich nicht gesehen und bist natürlich auch so ignorant, dass du nicht mal auf den Bildschirm schaust und mich wild winkend vor dir siehst. Aber also was ich noch ein ganz schönes Feature bei Perplexity finde, ist bei diesem Buy with Pro, was du gerade eingeführt hast, die haben jetzt was Neues, das nennt sich auch Snap to Shop. Das ist so quasi eine visuelle Suche. Das heißt, ich kann, wenn ich auf deine wundervollen Caps, die du ja immer trägst, mit tollen Mottos obendrauf, wenn ich da irgendwie auch drauf stehe, davon jetzt ein Foto mache, kann ich das bei Perplexity hochladen und kriege quasi sofort einen relevanten Produktvorschlag dazu und kann das dann wiederum über meine Shopping-Pro-Variante dann auch sofort kaufen. Ich glaube, das wird auch vielen Leuten gefallen, wenn sie es wirklich nutzen. Das müssen sie natürlich erstmal kommunizieren. Daran waren ja auch viele andere Händler, ich glaube Zalando, About You, Amazon sowieso, auch schon so immer sehr lange dran. Aber ich glaube, wenn das gut funktioniert und wenn die halt irgendwie ihre Bilderdatenbank halt irgendwie sauber füttern können, dann ist das ein richtig cooles Feature. Und das zeigt, was ich total cool finde auch, dass Perplexity sich auch mit anderen betriebswirtschaftlichen Modellen auseinandersetzt und nicht einfach nur sagst, okay, wir wollen halt Subscription. Das waren die ersten, die halt irgendwie auch das Thema Search eingeführt haben, um da wirklich einen signifikanten Teil dieses großen Search-Kuchens, haben wir schon dreimal hier drüber gesprochen, brauchen wir nicht nochmal zu machen, sich zu erobern. Aber jetzt eben auch durch sowas und ich glaube am Ende, keine Ahnung, ist es ein Revenue-Share-Modell, ein Affiliate-Modell, was auch immer, sie werden damit relevanter aus Kundinnen- und Kundenperspektive, ganz sicher natürlich auch aus Händlerperspektive, Kooperationspartner, also Merchant-Perspektive und natürlich verdienen sie damit wahrscheinlich irgendwann auch wirkliches Geld.
Machen wir weiter. Wir nutzen, also ich zumindest, du wahrscheinlich weniger, weil du ja, was Fremdsprachen betrifft, also du sprichst ja, glaube ich, 47 Sprachen, zumindest aber Englisch und ich glaube Spanisch ganz gut. Nichtsdestotrotz gibt es eine sehr gute Lösung, nämlich aus dem schönen Rheinland, aus Köln. Viele werden sie kennen, nämlich DeepL. Und DeepL hat jetzt DeepL Voice eingeführt. Und was ist DeepL Voice? DeepL Voice sind Echtzeit-Captions, also Untertitel für ja Teams, also für alle möglichen Videokonferenzen und Co. Und wer DeepL mal genutzt hat, ich bin mir ziemlich sicher, viele haben es schon genutzt, der weiß, dass die Qualität schon recht gut ist. Also es ist ein recht wirklich gutes Tool, was auch Native Speaker sagen, die Übersetzung passt meistens zu 99%. Und ja, die Kollegen aus dem Rheinland haben jetzt eine entsprechende Lösung für den Professional-Bereich vorgestellt, die Firmen, also Unternehmen integrieren können, sodass dann Team-Meetings oder Zoom-Meetings in Echtzeit übersetzt werden. Das heißt, alle können frei reden und unten drunter wird der entsprechende Untertitel angezeigt. Microsoft hat sich gedacht, das ist doch ein alter Hut, ja, und die machen nämlich was jetzt ein bisschen was anderes, ja, so Untertitel ist so 90er, sondern die machen jetzt direkt die Übersetzung. Das Teams möchte nämlich in Zukunft die Stimme direkt in der entsprechenden Sprache oder Fremdsprache übersetzen. Wie das funktioniert, wird spannend sein. Ich könnte mir natürlich wie immer vorstellen, dass das schon ganz gut funktioniert, passte irgendwie ganz gut zu der Meldung von DeepL. Zwei Lösungen, die uns den Arbeitsalltag oder auch die ja Konnektivität zwischen Menschen erleichtern sollen.
Aber da bin ich echt gespannt, wie das bei Teams wirkt. Also die haben ja mittlerweile eine geile Captions bei, also in so ziemlich allen Sprachen. Also wir nutzen das bei der DKB echt viel, weil wir natürlich auch viele internationale Menschen bei uns in der Code Factory haben, bei so großen Townhall-Meetings und All Hands und sowas. Aber jetzt ist es ja wirklich angedacht, dass wenn ich jetzt spreche, kann sich der Zuhörer in seiner individuellen Sprache das Thema nicht anzeigen, sondern wirklich vorsprechen lassen, aber in meiner Stimme. Das heißt, ich spreche dann fließend nicht nur irgendwie Englisch, Französisch, Spanisch, sondern eben auch Italienisch, Japanisch, Koreanisch, also wirklich komplexe Sprachen. Ich glaube, Mandarin soll auch von Anfang an dabei sein, habe ich gelesen, das ist bei Kashis Blog irgendwo, glaube ich, hast du das gefunden, ne? Und das ist schon richtig cool, wenn das funktioniert.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Also, es wäre eine große Hilfe, weil mein Englisch nicht so gut ist wie deins. Dann, du, nachdem du ja die Vision Pro hast du ja zu den Akten gelegt. Ich glaube, das Thema ist rum, ja. Kleiner Spoiler, du kannst ja. Es ja jetzt, alle können mich nicht sehen, aber du kannst mich sehen, ja. Ja, ich habe hier auch eine schicke Brille. Das ist die Meta Quest. Und wo wir bei Meta sind, Ray-Ban und Meta arbeiten ja jetzt schon seit vielen Monaten oder ich glaube seit wenigen Jahren zusammen, wenn es um intelligente Brillen geht. Und die sehen auch ehrlicherweise gar nicht so schlecht aus. Und Problem war bisher immer, du hast es eben schon mal gesagt, dass die KI-Funktionen, die Meta Quest, sondern in dem Fall die Ray-Ban Meta Glasses mit sich bringt, viele davon sind in Deutschland nicht nutzbar. Das wird sich wohl ändern, zumindest für Europa. Du hast gerade eben Deutschland ausgeklammert. Ich weiß gar nicht warum.
Noch ja, also seit Montag die hat ja verschiedene Funktionsumfänge. Und ich sag mal, wenn wir beide das nächste Mal aufnehmen, wirst du mich mit dieser Brille hoffentlich sehen, wenn sie denn dann geliefert ist. Hat ein bisschen länger gedauert.
Hast du bestellt?
Ich habe sie bestellt, aber 2 bis 3 Wochen Lieferzeit, weil ich sie mir natürlich auch in meiner echten Sehstärke bestellt habe. Und eigentlich ist es ja nur eine Sonnenbrille, aber ich habe jetzt so eine polarisierende, die sich irgendwie unterschiedlich einfärbt. Das sieht so ein bisschen aus wie Heino wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Aber also die hat wirklich coole Funktionen dafür, dass sie relativ leicht ist, gute Akkulaufzeit hat, aber am Ende will ich es vor allem testen. Und ich will vor allem diesen KI-Assistenten testen, denn Meta AI steckt dahinter. Das ist ja dieses Llama LLM. Und du kannst es am Ende genauso nutzen, auch mit Memory-Funktionen wie jetzt ein ChatGPT oder Perplexity. Und musst dazu aber halt nicht dein Handy rauskramen, sondern kannst einfach mit dem Ding sprechen. Du hast integrierte Lautsprecher, die dann dir das Ganze quasi ins Ohr flüstern. Kannst auch Musik hören, kannst telefonieren und Co. All die anderen Funktionen sind jetzt, glaube ich, für mich als Nicht-Creator auf Insta und Facebook nicht so wahnsinnig relevant. Aber die Sachen will ich auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt ist allerdings seit Montag können User in Spanien, in UK, Frankreich und Italien das nutzen. Deutschland noch nicht. Sie sind wohl sehr positiv, dass sie es auch bald in Deutschland bringen können. Und ganz am Ende, wenn sie es in Spanien und Italien halt irgendwie bringen können, die ja auch sowohl GDPR-seitig ja. als auch eine starke Gesetzgebungskomponente im EU AI Act haben, dann sollte das hier auch klappen.
Machen wir weiter mit der nächsten Nachricht, die ich als äußerst unterhaltsam empfunden habe und in der Tat sehr, sehr innovativ. Nämlich, ich fasse das mal unter dem Titel zusammen, Omis gegen Scam. Und zwar gibt es eine Lösung in UK von O2, die sie gebaut haben, die letztendlich gegen Scammer vorgehen soll. Also das sind ja die Menschen, die anrufen und sagen, hallo lieber Mike, im sehr schlechten Englisch meistens. Wie ich gerade sehe, ist dein PayPal-Konto gesperrt. Gib mir doch mal deine Login-Daten, um das PayPal-Konto wieder zu entsperren. Oder gib mir am besten noch deine Login-Daten für Amazon und alles, was dazugehört. Und das geht ja so Richtung Enkeltrick. Und was die sich überlegt haben, finde ich wirklich ehrlicherweise fast schon genial. Die haben nämlich eine KI entwickelt, die sogenannte Scammer einfach in furchtbar lange Gespräche verwickelt. Ja, das heißt, sie haben also eine KI mit einer, die wie eine ältere Dame spricht. Und diese ältere Dame bekommt halt nicht so viel auf die Kette. Das heißt, sie klickt falsch, sie muss immer wieder nachfragen. Und die Idee dahinter ist natürlich genial, weil in dem Moment, wo ein Scammer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, wie lange auch immer, mit dieser Dame, die es ja nicht gibt, sich beschäftigt, kann ja niemand anderen wehtun. Und das ist eine, wie ich finde, hervorragende Idee, um gegen Scammer vorzugehen. Fand ich, wie gesagt, sehr, sehr witzig in UK von O2. Du findest es nicht so witzig?
Ich find's witzig, aber ich glaube, es ist überhaupt nicht effizient. Also ich glaube, die wird sofort entlarvt und ich glaube, es ist PR ganz am Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Scammer wirklich in relevanter Quantität drauf reinfallen, weil auch die können, glaube ich, BBC lesen.
Aber wenn wir beide telefonieren, fällst du auch immer drauf rein. Glaubst du etwa, dass du mit mir sprichst?
Ich glaube, ich spreche mit dir. Du bist langsamer als jedes Latenzstörung. Also von daher, es kannst nur du sein. Aber wir werden sehen. Also mal gucken, was wir darüber lesen. Ich glaube, das ist eher so ein, also es ist auf jeden Fall witzig. Und auch, also welche Fragen sich stellt, ist halt irgendwie auch super witzig. Ich habe es irgendwie eben kurz, während du gesprochen hast, nachgelesen, dass sie ja sagt, ja, ich kann ja gar nichts mehr sehen. Da sind Katzenbilder auf meinem Rechner und sowas. Das ist wirklich amüsant.
Wo wir gerade bei witzig sind, vielleicht eher ein bisschen cringe. Wir haben immer gesagt, das Thema AI wird natürlich als erstes, insbesondere wenn es um bildgenerierende und videogenerierende AI geht, in der Werbeindustrie Einzug halten. Das passiert gerade in diesem Moment. Allerdings ist nicht alles, was da passiert, gut oder wird gut angenommen. Coca-Cola hat ja den, wie sagt man, ikonischen Werbespot, der immer vor Weihnachten gezeigt wird. Also dieser Coca-Cola-Truck, der durch den Schnee fährt und ja, mit dem Weihnachtsmann, der da irgendwie drauf sitzt. Also dieser sehr ikonische Werbespot, der jedes Jahr irgendwie kommt, der kommt auch dieses Jahr, kann man sich bei YouTube anschauen. Wir packen es natürlich in die Shownotes und sie haben es in diesem Jahr durch AI generieren lassen. Und was soll man sagen, es sieht wirklich furchtbar aus. Also wenn man sich die Kommentare durchliest und es gibt wirklich viele Kommentare, dann muss man dem wirklich zustimmen. Es könnte ein nicht lebloserer Werbespot sein. Also man sieht in jeder Mikrosekunde die Künstlichkeit. Also sieht einfach wirklich furchtbar aus. Auch wenn es beeindruckend ist, dass es irgendwie echt aussieht, aber es fehlt halt einfach Seele. Und das war für mich so ein kurzes Momentum, wo ich dachte, naja, vielleicht ist die Filmindustrie doch noch nicht am Arsch, weil irgendwie das nicht so richtig gut ist, wie so eine AI so einen Spot und solche Filme macht. Also das sieht wirklich nicht gut aus, oder aber sie haben schlecht gepromptet. Ich weiß es nicht. Also wir punkten
es. Ist wirklich grandios schlecht. Ich lasse es gerade laufen. Das ist ja so, also das ist
schlimm, oder? Ja. Coca-Cola, der ist auch nicht irgendwer, ja. Also von, weiß ich nicht, aber Coca-Cola. Naja.
Autsch.
Absolut, absolut. Wir kommen langsam zum Ende unserer Nachrichten. Wir packen noch ein paar Sachen in die Shownotes mit rein, auch weil wir schon fortgeschrittene Zeit haben. Aber ich finde eine Nachricht noch ganz witzig oder auch interessant. Der Song der Beatles, wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht drauf.
Das dieser eine Song.
Dieser eine Song.
Haben die mehr gemacht als einen?
Die haben mehr gemacht, aber sie haben vor einem halben Jahr oder vor langer Zeit nochmal einen Song gefunden, wo John Lennon halt so ein Demo-Tape in furchtbar schlechter Qualität dieses Lied gesungen hat. Und das Lied an sich ist wohl gar nicht, also nicht, das ist nicht schlecht, das kann man sich halt anhören. Und sie haben es sehr aufwendig mit AI restauriert. Und dieser AI-generierte Song sozusagen, also ganz generiert ist er ja nicht, sondern man hat eher AI genutzt, um die ganzen Tonspuren zu trennen und die Stimme besser hervorzuheben, hat dann alte Stücke, die anderen Beatles mit eingespielt haben, instrumental damit eingebunden, sodass daraus ein Song wurde, natürlich unter Beteiligung der noch lebenden Beatles, allzu viel sind es ja nicht mehr. Und dieser Song ist jetzt für den Grammy nominiert, was ich irgendwie ganz, ganz schön finde, dass, weil er sonst immer beim Thema AI, insbesondere wenn es um Kunst geht, Musik geht, man sehr, sehr skeptisch ist. In dem Fall mal ein Anwendungsbeispiel dafür, dass nicht alles böse ist, was da passiert. Es gibt noch Tools, auch die packen wir in die Shownotes. Also wir haben eben schon gesagt, Napkin AI, schönes Tool. Sascha nutzt es auch. Dann Gamma haben wir auch letztes Mal schon mal angeteasert. Wie ich finde, auch ein schönes Tool, wenn man irgendwie schnell mal eine Präsentation erstellen muss. Ich darf das gar nicht laut sagen. Alle glauben jetzt, ich würde damit alle meine Präsis machen. Nee, mache ich nicht, aber es ist schon mal ein guter Startpunkt. Dann gibt es einen Link, den finde ich ganz witzig, und zwar lmarena.ai. Dort kann man LLMs gegeneinander antreten lassen, um A, zu gucken, wie ist die Geschwindigkeit. Und was ich ganz spannend finde, also man kann im Prinzip einen Prompt schreiben und man bekommt dann man wählt die sich aus, von zwei LLMs gleichzeitig das Ergebnis dargestellt und kann dann so ein bisschen gucken, was sagt eigentlich Gemini zu einer Fragestellung oder was sagt Anthropic zu einer Fragestellung. Das packen wir mit rein. Dann habe ich ein Tool gefunden. Du hast ja gerade gesagt, du bist nicht in diesem Social Media Space unterwegs. Das weiß ich. Das würde ich dir auch nicht zutrauen. Bist ja eher so der Altgebliebene. Aber du hast vielleicht schon mal diese Clips gesehen, diese kurzen Clips, so eine Minute bei TikTok, wo unten so der Text auch so eingeblendet wird, wo so Kernaussagen aus einem Vortrag oder aus einem Film oder was auch immer irgendwie so ganz intelligent rausgeschnitten wird. Und da gibt es ein Tool, das heißt opus.pro. Und dort kannst du jedes beliebige YouTube-Video oder Vimeo-Video angeben. Und was macht dieses Tool? Der guckt sich in Anführungsstrichen das Video an und packt dann die relevanten Kernaussagen in diesen Clips direkt mit diesen schönen Text-Snippets unten drunter als Clip, die dann eine halbe Minute, eine Minute lang sind, schneidet er die raus. Und das kannst du direkt nutzen, um es dann in den sozialen Kanälen zu scheren. Also wenn du demnächst nochmal auf einem Panel sitzt, ja, könnte man diese Aufnahme dann da rein. Obwohl, vielleicht findet er bei dir jetzt keine relevante Aussage, aber wenn es so wäre, würde er das entsprechend dann zurechtschneiden. Genau, schönes Tool.
Genau, Mike und dann on fire, als, ladies and gentlemen.
Mike on fire. Letztes Tool, magicquill.art. Da muss ich sagen, ich habe es nicht testen können, weil es bei mir immer abstürzt. Also nicht, das ist nicht lokal, aber der Server war irgendwie ausgelastet. Aber die Demo, die ich dazu gesehen habe, war ganz cool. Da lädst du halt jedes beliebige Bild rein und kannst dann auf dem Bild zum Beispiel die Augen markieren und kannst dann sagen, mach da mal eine Sonnenbrille hin. Also im Prinzip das, was wir von Adobe Firefly kennen, halt nur in einfach, aber gleichzeitig auch in gut, wenn der Server nicht ausgelastet ist. Ich habe auch ganz viele chinesische Schriftzeichen gesehen, also deswegen Obacht bei privaten Bildern, die du hochlädst, wahrscheinlich landen die alle dann irgendwo weit weg. Aber zum Rumspielen oder zum Bilder mal für den Geburtstag zu verändern, ist das, glaube ich, ein schönes Tool. Genau. Das so im Schnelldurchlauf, im Schweinsgalopp, durch die Nachrichten, Deep Dive und den Tools, die wir mitgebracht haben.
Ja, geil. Das war auf jeden Fall ein guter Mike-Galopp heute. Ich glaube, mit irgendwie 95% Monolog bist du heute davon gekommen. Erstmal vielen Dank an dich, dass du meine diversen Hustenanfälle heute gut weggeredet hast. Ich glaube, die meisten sind gar nicht aufgefallen. Ein paar müssen wir, glaube ich, noch rausschneiden. Vielleicht musst du auch noch ein bisschen unsinniges Fiebergequatsche von mir rausschreiben. Ich fand's richtig gut. Spannende Sachen dabei und ich glaube tatsächlich jetzt mit fast 50 Minuten sind wir irgendwie auch durch. Wir haben noch ein paar Sachen, die können wir vielleicht nächste Woche nochmal mit einwursten. An News, die ja auch ein bisschen vielleicht eine längere Diskussion mal zwischen uns beiden bedürfen.
Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf die nächste Woche. Ich wünsche dir, lieber Sascha, alles absolut denklich Gute allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Sascha, schickt eure virtuellen Gesundheitsgenesungswünsche, ja, bombt ihn zu mit vielen Nachrichten. Nein, Spaß beiseite, alles gute Besserung. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann lasst uns ein Like da. Wenn ihr den Podcast nicht mögt, lasst uns auch ein Like da. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr über Feedback und Kritik und wir freuen uns auf die nächste Woche und auf die nächste Folge. Alles Gute, bis bald.
Ciao.